Halleluja. Genau, warum feiern wir eigentlich kein Ostern? Obwohl halt Ostern ist. Ostern ist eigentlich im Ursprung ein heidnisches Fest. Wer denkt, dass man da besonders christliche Werke dazu braucht, um das nachzuschauen, guckt einfach in Wikipedia, guckt nach Ostern und guckt nach Weihnachten und lasst euch einfach darüber informieren, dass die Wurzeln von diesen Festen heidnisch sind und dass während der Christianisierung einfach das Heidnische und das Christliche vermischt werden sollte, damit die Heiden ihre heidnischen Feste weiter feiern können mit einem christlichen Deckelchen drauf. Und das Wort Ostern selber kommt von Ishtar. Im Englischen heißt es Easter, das klingt noch ähnlicher. Und es ist einfach eine Göttin, die Göttin Ishtar, die Göttin der Fruchtbarkeit. Und diese Eiersammlerei und diese Häschen und so sind alles Symbole von dieser Göttin. Und deswegen findet ihr jetzt bei uns keine Eierchen und keine Osterhäschen und so weiter und so fort. Wir wollen euch das einfach nur erklären. Aber ihr kriegt hier alle meinen internen Dings auch an. Die Identität ist Backup. Aber, so, jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier wegkriege. Einfach mal gucken, was da passiert. Ich kriege halt meinen Pfeil gar nicht. Das ist das Problem. Willst du mal probieren? Gesalbter Bruder des Herrn. Noch ein gesalbter Bruder des Herrn. Halleluja. Wir feiern das nicht, sondern was aber dieses Jahr einfach besonders ist, ist, dass Pessach und Ostern auf das gleiche Datum fällt. Der lässt gar nichts zu. Sollen wir kurz das Video nochmal stoppen oder sowas? Oh, Halleluja, was machen wir, wenn du ein Bessel bist, Mann? Ich kann darüber keinen Kinderdienst mehr machen. Halleluja, und es ist einfach auf jeden Fall jetzt auf dieser Zeit ein besonderes Tor und wir sind am Freitagabend einfach durch dieses Tor durchgegangen. Das war der Hammer. Halleluja. Freude im Himmel, genau. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch jung war oder sowas ähnliches, da bin ich nach Israel gegangen und dann habe ich mir das Gartengrab angeschaut. Und als ich vor dem Grab gestanden bin, bin ich einfach Jesus begegnet. Also er ist nicht aus dem Grab rausgewaschen und sagt, hey Ise, hier bin ich, wollte schon länger mal dich so von Angesicht zu Angesicht sehen. Sondern einfach, Gott ist Geist und wir müssen ihm im Geist begegnen. Gott hat uns als Menschen auch als Geist geschaffen. Und in meinem Geist habe ich einfach die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu an dem Grab so stark gespürt. Und ich habe Gott versprochen, dass ich definitiv den Teufel spüren werden lasse, dass er verloren hat. Und dass Jesus der Überwinder ist von Tod, von Teufel, von Hölle. Dass Jesus der Herr ist, dass er der einzige Auferstandene ist und dass er mein Herr ist und dass ich mit ihm gemeinsam überwinden werde. Mein ganzes Leben lang will ich dem widmen. Ich hatte mich sowieso schon darauf ausgerichtet, Jesus zu dienen. Aber einfach vor dem Gartengrab, vor diesem leeren Grab, das sagt, Jesus ist nicht hier, weil er auferstanden ist, bin ich gestanden und ich habe einfach einen Bund geschlossen mit Gott und ich habe mich einfach daran erinnert. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach dieses Bild heute Morgen rein vom Gartengrab. Da hat jemand eine Tafel hingemacht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und es sind total viele Leute in dieses Grab reingegangen und es ist einfach, wisst ihr, was da drin ist? Nix. So, also falls du mal nach Israel gehst und gucken, was da drin ist, ich kann es dir sagen, da ist nichts drin. Nix und niemand. Da ist, du siehst nur eine Steinbank, auf der vielleicht mal jemand gelegen hat, aber wenn, dann nicht lang. Halleluja. Und das Grab ist seitdem offen. Es gibt in Israel auch noch andere Grabmäler, eine Grabeskirche. Wenn du da hingehst und den Heiligen Geist erkennst, wird es dir dort schlecht, weil da so ein Kult betrieben wird. Wie wenn Jesus gekommen ist, dann ein Kult betrieben wird über dem Stein, auf dem er vielleicht einen Tropfen vergossen hat und dem Blut. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, nicht, dass man nachher irgendeinen Stein betröpfelt und sagt, oh, dieser heilige Stein, auf dem Jesus einen Blutstropfen vergossen hat. Jesus hat sein ganzes Blut ausgegossen. Ich habe ein Bild von Jesus gesehen, das war echt krass. da siehst du eigentlich fast nichts mehr. Da ist er sowas von zerfetzt und zerrissen, da siehst du kein süßes Bild mehr, kein süßes Gesicht mehr, da siehst du auch nicht mehr 2-3 Tröpfchen von der Dornenkrone Blut runtertropfen, sondern sein Gesicht ist zerrissen, sein Körper ist zerrissen und du siehst einfach nur noch Blut. Jesus ist am Kreuz gestorben, um die Mächte der Finsternis zu besiegen. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit unsere Schuld vergeben werden kann, damit wir aufstehen können und in Neuheit des Lebens seine Autorität raustragen können in die Welt. Und damit der Himmel auf die Erde kommen kann. Und damit die Herrschaft Gottes offenbar wird durch uns. Boah, Natascha hat es so schön gesagt, Matschmenschen. Gott hat uns aus Erde geschaffen, aus Matsch. Hat er was geformt, hat gesagt, hey, es ist gut geworden. Guck dich mal an, Gott sagt, es ist gut geworden. Wow, aus Matsch. Kann sich niemand erheben, denken, ja, ich bin was Besonderes. Wir sind alle aus dem gleichen Material gemacht. Matsch, und dann hat sich Matsch vermehrt. Halleluja. Alle möglichen Farben von Matsch gibt's, und deswegen gibt's auch so viele verschiedene Matschfarben, Hautfarben. Halleluja. Kann keiner sagen, roter Matsch ist besser als brauner Matsch oder schwarzer Matsch. Halleluja. Der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Jesus liebt, was verloren ist. Was gibt's da zu lachen? Sitzt da und lacht. Ich finde es so cool, das Bild, weil Jesus hier einen reinholt zu einer Party, zu einem Festmahl, der offensichtlich nicht damit rechnet, dass er reingehört. Jesus ist gestorben, um die reinzuholen, die nicht damit rechnen, dass sie eigentlich reingehören. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir sonntags voll die Hammerzeit haben und unter der Woche uns irgendwie über Wasser halten und immer wieder mal unsere Seele aufgeladen wird und wir eine gute Zeit haben, sondern der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Der Herzschlag Gottes, warum Jesus so zerfetzt war am Kreuz, ist wegen den Verlorenen. So ein Schräger warst mal du. Und solche Schrägen sind überall um uns rum. So richtig ursprünglich 100% Verlorene. Sünder, die sündigen. Wegen denen ist Jesus gekommen. Wegen denen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und wegen denen ist Jesus auferstanden. Und durch die will er seine Herrschaft etablieren. Was ist die größte Freude im Himmel? Ebenso sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Gott liebt Sünder. Gott liebt Prostituierte. Gott liebt, Drogenabhängige. Das ist heilige Spucke. Sonntagmorgens besonders geweiht. Ich glaube, ich habe heute früh gedacht, warum sitzt eigentlich nie jemand in die erste Reihe? Und ich habe mir soeben selbst die Lösung gegeben. Das ist ein gefährlicher Platz. Ich habe gedacht, vielleicht müssen wir vor die erste Reihe nochmal eine Reihe stellen, damit wir eine Reihe haben, die leer bleiben kann, und dann kann man ab da die erste Reihe bis, naja. Halleluja. Wenn wir Freude im Himmel auslösen wollen, es geht total einfach. Such die Sünder und führ sie zu Jesus. Und hey, wenn du schon mal jemand zu Jesus geführt hast, die Freude, die man da hat, es ist einfach, boah. Sagst, oh, ich habe so wenig Freude im Leben. Ich habe einen Tipp für dich. Ganz einfach ein Tipp, führ jemand zu Jesus und du wirst es mitempfinden können, die Freude Gottes im Herzen. Bombe! Matthäus 28 sagt uns, Jesus den Jüngern und durch die Jünger uns sagt, geht hin in alle Welt und macht alle zu Jüngern. Nee. Nationen! Zu Jüngern. Zu was? Zu Jüngern. Also, geht hin und erzählt jemand von Jesus, dass er errettet wird und dann hoffen wir, dass irgendwas groß wird. Okay. Gott wird die schon irgendwie dann, wir wissen ja nicht wie. Ist ja Gottes Sache, gell? Ach, oder wem hat er das jetzt nochmal gesagt, mit dem zu Jüngern machen? Steht halt ihr, gell? Ihr habt gesagt, okay, Freunde, ich war jetzt 3 Jahre bei euch. Ich bin gestorben, ich habe es euch ja vorher gesagt, ihr habt es ja gecheckt, aber ihr habt ja dann gesehen, ich bin auferstanden. Ich finde es krass, gell? Kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, hat er sie nochmal gescholten und gesagt, ey Mann, ihr mit eurer Herzenshartigkeit. Ja, die Jünger haben euch alle gesagt, dass ich auferstanden bin, ihr habt trotzdem mitgeglaubt, ein paar von denen. Sagt er, gut, also Schwamm drüber oder so ähnlich. Trotzdem sage ich euch, jetzt geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern. Okay, die Jünger waren Jünger, deswegen wussten sie, was Jünger sind. Ist cool, gell? 3 Jahre haben sie mit Jesus gelebt. Und was war jetzt eigentlich ihr Auftrag? Was müssen die jetzt eigentlich machen? Macht mit denen, was ich mit euch gemacht habe. So, wenn ihr schon das kapiert habt, können wir eigentlich hier aufhören und überlegen, wie kann ich das jetzt eigentlich machen? Was Jesus mit mir gemacht hat, geht weit über Errettung hinaus, weil ich war, sogar als ich schon errettet war, immer noch eine schräge Type. Ich war religiös. Ich war gebunden. Ich habe mich abgelehnt gefühlt, ganz schnell. War toll, wo ich von Ablehnung frei wurde. Oh Mann! Ich war in der Mission, bin ich frei geworden von Ablehnung. Ja, echt. Krass, gell? Denkst, oh, Heiliger Geist, mach mich ganz, 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 ganz heil und dann gehe ich irgendwann mal raus. Ja, ich wollte einfach schon immer raus. Ich wollte schon predigen, bevor ich errettet war. Also es ist einfach irgendwie, ich habe schon die Leute um mich rumgesammelt und denen was von Gott erzählt, bevor ich errettet war. Es ist irgendwie halt, genau, Halleluja. Dann bin ich errettet worden, habe ich gedacht, hey, ich fühle mir die auch rein. Eine gute Idee gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will mal lernen, wo was abgeht. Da habe ich gedacht, gehst du aufs Missionsfeld. Da bin ich aufs Missionsfeld gegangen, war schrecklich. Die waren voll religiös, die so und so sich einpacken, die Frauen dürfen ihre Haare nicht zeigen und so, da habe ich ja perfekt hingepasst, den kannst du dir vorstellen. Und es hat mein Gebetsleben verintensiviert, ich hatte nur noch ein Gebetsanliegen, Jesus, hol mich hier raus! Ich kann mich einfach daran erinnern, ich gebe, Jesus, hol mich hier raus, ich passe hier nicht rein, aber ich will lernen zu evangelisieren. Und dann habe ich eine Karte nach England geschrieben. Und dann bin ich in England, hat sich eine Tür geöffnet für mich in England, um zu lernen, auf der Straße zu predigen. Halleluja, das war super. Die kannten mich nicht mal, haben gesagt, komm her. Finde ich krass. Wir würden heutzutage einen Fragebogen ausschicken, was und so weiter und so fort. Dann bin ich da hingegangen und dann haben wir einen Missionseinsatz gemacht in einer Stadt, keine Ahnung, wo das war. Und ich kann mich einfach daran erinnern, ich habe einfach verschiedene Leute mögen, wie einem ja manche sympathisch sind. Und da war auch ein junger Mann dabei, den ich irgendwie mögen habe. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich in den verliebt war oder so, ich habe den einfach mögen. Der hatte sowieso eine Berufung in Pakistan. Da konnte ich jetzt nicht irgendwie die gemeinsame Zukunft sehen oder so. Aber mich hat es fasziniert, dass jemand einfach schon im Teenie-Alter bereit war, in Pakistan zu gehen. Das fand ich irgendwie gigantisch. Und ich weiß noch einfach, ich kann mich einfach erinnern, der hatte so eine braune Jacke an wie du, witzigerweise. Und ich hätte mich irgendwie so gern neben den gesetzt, aber der hat mich eigentlich auch schon leiden können oder so. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich mich abgelehnt gefühlt habe. Ich habe mich einfach nicht getraut, mich neben zu setzen, weil es könnte ja sein, der will das eigentlich gar nicht. Und dann hat jemand für mich gebetet gegen den Geist der Ablehnung und plötzlich war das Ding weg. Und es war einfach okay, dass ich mich neben den setze. Ich habe einfach nicht mehr dieses, was ist, wenn er das gar nicht will und so. Das ganze Gedöns war weg. Aber das ging nicht weg durch die Errettung, ich sag's ganz ehrlich. Sondern das ging weg, als ich Jesus erlaubt habe, mich zum Jünger zu machen. Viele Sachen bei mir sind einfach weggegangen durchs Vorwärtsgehen, sind weggegangen dadurch, dass ich mich ausbilden lassen habe zum Jünger, weil ich wollte einfach Jünger sein. Also meine Urmotivation war von Anfang an, ich will einfach nicht in die Hölle, ja, weil ich finde die Hölle einfach, ich habe nichts Gutes drüber gehört, könnte auch nichts Gutes drüber erzählen. Die Hölle ist ein extrem heißer Ort. Menschen verbrennen dort und es hört nie auf. Es ist ein Ort ohne Zukunft. Es ist ein Ort ohne Hoffnung. Ich habe mal einen Aufsatz von jemand gesehen, mehrere gute Punkte über die Hölle. Und ich fand es super interessant, das hat mich natürlich provoziert. Ich sehe schon hier verschiedene Stirne runzeln. Und der hat gesagt, ein guter Punkt an der Hölle ist, dass die Leute beten, dass die anderen Leute nicht dahin kommen. Die Leute haben ein intensives Gebetsleben da unten. Nur das Ding ist, wenn du unten bist, ist es einfach zu spät. Und wir müssen einfach dran denken, wenn wir die Leute da draußen sehen, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle und wir wissen nicht, wie lange die noch haben. Wir wissen es einfach nicht. Und wenn wir die Freude des Himmels erleben wollen und wenn wir die Freude des Himmels freisetzen wollen in unserem Leben und auch in unserer Stadt, müssen wir Menschen zu Jesus führen, weil da gibt's da oben eine Party und wir werden es einfach mitempfinden können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Schrägen geliebt. So sehr hat Gott die Landstreicher geliebt. So sehr hat Gott die Kinder geliebt, die einen manchmal nerven können. So sehr hat Gott die Babys geliebt, die manchmal zu laut schreien. Ja, sagst du, oh, ich finde aber Babys süß. Hey, manchmal ist es einfach anstrengend, ein Baby zu haben, oder wenn hinter dir im Flugzeug ein Baby sitzt, fange ich immer gleich mal an zu beten. Wenn das Baby meinetwegen dann Ohrenschmerzen hat oder so und fängt dann an im Flugzeug zu schreien und du denkst, hey, ich tue jetzt entspannt, was vorbereiten, was lesen, so. Gott hat die Welt geliebt. Lass uns nicht vergessen, dass Gott die Welt liebt. Ich glaube einfach, dass für uns dieses Jahr ein Jahr ist, wo wir rausgehen müssen zur Welt. Wo der Welt so sagen müssen, dass Gott sie liebt. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr Zeichen und Wunder erleben werden, wie wir es vorher nicht erlebt haben. Und vielleicht werden sie gar nicht so wow, bombastisch klingen, aber sie werden einfach passieren. Gott hat über Esslingen gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich fand es schon immer cool, wo Gott es in Paulus gesagt hat, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und habe gedacht, es wäre doch cool, wenn Gott uns das auch mal sagen würde. Und siehe da, er hat es uns gesagt. Gott hat zu uns gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hat während Gebetszeiten zu uns gesagt, dass die Herrlichkeit Gottes wie goldene Flüssigkeit durch die Straßen unserer Stadt fließen soll. Und was machen wir jetzt damit? Halleluja. Oh Jesus, wir danken dir für die Herrlichkeit. Da müssen wir jetzt halt hingehen und was machen damit. Oh oh. Ihr könnt weiter lächeln. Das Ding ist, es macht einfach Spaß, die Verlorenen reinzuholen. Es macht einfach Spaß zu erkennen, wenn die Hand Gottes auf einer Person ist, um sie reinzuholen, Und es macht Spaß zu merken, wenn Leute vorbereitet wurden für eine Begegnung mit dir und dass du sie reinziehen kannst ins Reich Gottes. Das macht Spaß. Da draußen sind eine Menge Kinder, die nach Gott fragen. Kinder sind total offen für Gott. Kinder haben es noch nicht lang her, seit sie vom Thron Gottes runtergeschickt wurden auf die Welt. Und viele Kinder fragen sich nach Gott. Ich weiß nicht, ob es Johannes am Freitag erzählt hat, dass er als Kind Träume hatte, gell? Vom Himmel. Hat mich direkt interessiert, ob der Ben Naphtali auch schon Träume hatte vom Himmel. Und er so, ja, klar. Das ist total faszinierend, wenn du mal anfängst. Weißt du, du sagst vielleicht, ich weiß gar nicht, was ich mit einem Kind reden soll. Und sag, hey, träumst du manchmal? Hast du vielleicht schon mal vom Himmel geträumt? Und dann hast du einen Einstiegspunkt. Du kannst sagen, hey, hast du schon mal vom Himmel geträumt? Und das Kind kann dir vielleicht was erzählen, was du sogar super interessant findest. Ja, ich war auf den goldenen Straßen und dann habe ich so ein großes Tor gesehen und so weiter und so fort. Und dann sagen, hey, weißt du, warum du vom Himmel geträumt hast? Weil Gott will, dass du weißt, dass es einen Himmel gibt und er will, dass du da reinkommst. Aber es gibt nur einen Weg. Und es ist, indem du Jesus in dein Herz einlädst. Voll einfach, oder? Wir denken manchmal, boah, Evangelisation, ey, wie soll ich die Leute reinkriegen? Das Wichtigste ist, fang irgendwie an, mit denen zu reden. Und wenn du es nicht schaffst, nimm dir jemanden, der leicht reden kann. Geh mit der Person rein und dann steig da in das Gespräch mit ein. Fang einfach irgendwie an, mit Leuten zu reden. Und dann wirst du anfangen, Brücken schlagen zu können. Du kannst einfach mal fragen, hey, träumst du viel? Die Leute, die kriegen alle Träume von Gott. Hast du irgendeinen Traum, mit dem du nicht klarkommst? Hast du irgendeinen Traum, der immer wieder kommt oder so? Ich habe das schon ab und zu Leute gefragt und es war erstaunlich, wie viele Leute das haben. Ich weiß nicht, ob ich jemals jemanden getroffen habe, der gesagt hat, nö, habe ich nicht. Wer von euch hat Träume, die immer wieder kommen? 3, 7, 12, 400. Halleluja. Das ist voll interessant. Wisst ihr, da draußen sind auch kleine Ausländerkinder, die nach Deutschland gekommen sind. Süße, oder? Maus. Die nach Deutschland gekommen sind, weil Gott einen Plan für sie hatte. Liebe Grüße, Barita, gell? Gott hatte einen Plan für diese Kinder, dass sie nach Deutschland kommen. Und dieser Plan ist nicht, dass sie übersehen werden, sondern der Plan ist, dass sie Jesus kennenlernen. Kinder, die Jesus woanders nie kennengelernt hätten. Muslimische Kinder. Kinder anderer Religionen. Warum sind diese ganzen Kinder denn in Deutschland, damit sie hier übernehmen? Irgendwann mal mit dem Islam? Wie auch immer die Situation von Deutschland heute ist, was den Ausländeranteil angeht, es ist eine gigantische Chance, dass der Islam übernimmt. Und es ist eine gigantische Chance, dass das Christentum in die reingelegt wird, die sonst nie eine Chance gehabt hätten, davon zu hören. Ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen von einer Freundin, die in Amerika in eine Gemeinde geht. Und die hat gesagt, wir kommen mit einem Flugzeug mit 10 Leuten nach Deutschland. Wir fliegen nach Frankfurt und wir werden dort dahin gehen zu den Syrern, die nach Deutschland rübergekommen sind, zu den syrischen Flüchtlingen, um ihnen ein paar Tage zu dienen, mit dem Ziel, dort eine Gemeinde zu gründen. Die kommen nach Deutschland. Weil Gott die Ausländer nach Deutschland geschickt hat. Gott hat die Ausländer, ich sage jetzt einfach mal Ausländer, mein Mann ist Ausländer für alle, die dieses Video angucken, wir lieben Ausländer. Gott hat die Ausländer aus dem Ausland ins Inland geschickt, damit im Inland die In- und Ausländer die Ausländer erreichen. Mit dem Evangelium. Und nicht mit dem Evangelium der Besserwisserei und der Gebote und der Gesetzlichkeit und so weiter und so fort, sondern mit dem Evangelium des Lebens, damit Freude ausgelöst wird im Himmel und auf der Erde. Ich kann kein Arabisch. Aber hier gibt's Leute, die können Arabisch und Deutsch, die irgendwann mal Leuten das Evangelium weitergeben können, mit denen du nicht mal schwätzen kannst. Die können kein Schwäbisch. Halleluja. Wir waren, als wir am Samstag da in dem Meeting waren, und ich habe einen Aufruf gemacht für diejenigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollen. Und dann kam ein kleines Mädchen nach vorne. Und zum Glück ist die Christine einfach geschult, ist dann nach vorne gegangen, hat das kleine Mädchen in die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geführt. Und der hat gesagt, die Kleine, die hat geredet. Die hat so viel geredet, dass es ihrer Mutter peinlich geworden ist und die dann irgendwann mal nach hinten geholt hat. Aber sie hat gesagt, weißt du, dieses Mädchen, das war voll. Die war vielleicht so. Also einfach eine... So ungefähr. Und die war einfach voll von, was man alles machen muss, um das Evangelium rauszubringen und wie man Menschen erreichen muss und wie man die Kinder erreichen muss. Die war einfach voll von dem, was man machen muss, das Evangelium. Weißt du, was passiert, wenn du das Evangelium in Kinder reinlegst? Du kannst brutalst was aktivieren. Wenn du Nachforschungen machst, wirst du feststellen, dass sehr häufig vor Erweckungen Kinder angefangen haben zu beten. Und wir denken, ja, also die Kinder müssen wir warten, bis die groß werden. Vergiss es! Die Kinder, wenn Gott ihnen was zeigt, die glauben das. Wenn Gott zu ihnen sagt, betet das und das, dann beten die das und glauben, dass es geschieht. Ich habe mal gehört, da hat eine Gemeinde sich getroffen, um für Regen zu beten. Und die einzige Person, die einen Regenschirm mitgebracht hat, war das Kind. Die einzige, die mit dem Regenschirm zu dem Meeting gekommen ist, war ein Kind in der ersten Reihe. Und die Erwachsenen fanden es alle süß. Aber als sie fertig waren mit ihrem Meeting, war sie die einzige, die den Regenschirm hatte, weil es geregnet hat. Die anderen, die haben halt mal im Glauben beten wollen, Halleluja, dass Gott Regen schickt. Und sie hat gesagt, wir beten für Regen, dann kommt Regen, ist doch klar. Und wir brauchen diesen kindlichen Glauben und wir werden Spaß dran haben. Es ist genial. Der Ben Aftadi hat gerade ein neues Lieblingslied, das heißt Löwe von Juda. Und er hört sich das gern regelmäßig an. Und eigentlich, glaube ich, mag er vor allem den Schrei. Das Lied fängt an. Und dann immer wieder klickt er da drauf, weil er das so Bombe findet. Und dann sage ich mir, warum findet er das so Bombe? Weil ich glaube, dass in ihm was drin liegt, was auf das reagiert. Der Löwe von Juda. Er sagte, Mama, wie nennst du das Lied eigentlich? Ich sage, das Lied heißt Löwe von Juda. Er sagte, ich nenne das Lied Juda. Der Löwe von Juda ist in ihm drin und sagt, ja, das gefällt mir. Sag mal, die Kinder heutzutage, die wachsen ja jetzt schon mit Kriegsspielen auf, gell? Da wird jetzt schon gebim, bim, bim, hier auf Nintendo und so weiter und so fort. Und da werden Monster umgelegt. Mama, das sind Monster in dem Videospiel, aber wir bringen die ja um. So, ja, toll, ey. Super. Okay, also die Kinder heutzutage, die bringen die kleinen Monster um, aber wir sagen ihnen nicht, wie man die Dämonen umbringen kann. Die finden das toll. Zum Beispiel, wie Kinder begeistert davon sind, Dämonen umzubringen. Viele Kinder haben Angst, weil sie nachts, wenn sie ins Bett gehen, irgendwelche Empfindungen haben, dass Geister da sind und so weiter und so fort. Das zeigt ihnen doch, wie es geht, die Kopf kürzer zu machen. Halleluja. Und wehrt ihnen nicht, denn solches ist das Reich Gottes, Markus 10, Vers 12. Total viele Kinder fühlen sich allein. Total viele Kinder sind von morgens bis abends in der Kita, morgens werden sie im Stress abgeliefert, abends im Stress abgeholt und die Eltern haben keine Zeit, sich mit ihnen zusammenzusetzen, zu fragen, wirst du eigentlich gut behandelt in deiner Kita? Wie ist es eigentlich in der Schule? Viele Kinder sind heutzutage den ganzen Tag in der Schule und werden dann abgeholt und dann geht die Mama vielleicht noch schnell gestresst einkaufen und dann wollen sie was erzählen, die Mama hat keine Zeit zuzuhören. Und dann muss man noch vielleicht schnell Hausaufgaben machen und gibt's vielleicht noch die Ohren lang gezogen, weil man eine schlechte Note heimgebracht hat. Und die Kinder fühlen sich einfach total allein. Aber es gibt jemanden, der will der beste Freund sein von jedem Kind hier in Esslingen, das sich allein fühlt. Die Kinder lernen aber nicht, wie Jesus ihr Freund sein kann, indem wir ihnen sagen, lass Jesus in dein Herz kommen, sondern wir müssen ihnen sagen, Jesus ist jetzt dein Freund. Du kannst jetzt jederzeit mit ihm reden. Du kannst ihm dein Herz ausschütten. Er ist immer für dich da. Er will mit dir reden. Wisst ihr, wir müssen ihm das sagen. Paulus hat gesagt, woher sollen es die Leute denn wissen, wenn es ihnen niemand sagt? Wir freuen uns, wenn Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen, aber wir müssen ihnen helfen, Jesus als Freund kennenzulernen. Jesus als den kennenzulernen, der uns freisetzt. Jesus als den kennenzulernen, der aus einer schrägen Figur eine coole macht. Jesus will die Kinder und die Jugendlichen in unserer Stadt berühren und zu Jüngern machen. Und es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Es gibt so unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es so einige, die sind so coolios, die sind locker drauf und so weiter. Yeah, yeah und so. Und dann gibt es Leute, die sind einfach schon depressiv. Die sind traurig, die suchen den Sinn ihres Lebens, die fühlen sich allein, die fühlen sich nicht angenommen. Ich weiß, wie das ist, weil ich habe mich früher, ich war nicht in der coolen Gruppe. Wer von euch war in der coolen Gruppe? Der eine oder andere vielleicht, du warst in der coolen Gruppe, gut für dich. Ich war nicht in der coolen Gruppe. Ich war bei denen, die irgendwie ein bisschen komisch waren. Und meine Hoffnung war, eines Tages werde ich auch cool sein. Aber damals, ich war nicht in der coolen Gruppe, ich war halt bei den Komischen. Und deswegen habe ich ein Herz für Leute, die komisch sind. Deswegen seid ihr alle herzlich willkommen hier heute Morgen. Spaß. Ganz ehrlich, mein Mann ist einfach echt cool. Ich hätte nie glauben gehabt, einen coolen Mann zu heiraten. Ich hätte, wenn dann einfach so ein bisschen so ein Biederen, wisst ihr so. Gott war einfach gnädig mit mir. Halleluja. Halleluja. Und es sind einfach viele junge Leute da draußen, die sich komisch fühlen, vielleicht sogar komisch sind, weißt du, was ich meine? Und denen Gott sagen will, hey, für mich bist du okay. Für mich war es ein Schlüsselerlebnis. Ich habe, als ich noch in die Schule gegangen bin, so als ich so ungefähr 17 rum war, guten Appetit. Als ich so ungefähr 17 war, ich habe Trompete gespielt und ich war im Orchester und da war einer, der hat Posaune gespielt. Und aus irgendeinem Grund, ich habe den irgendwie ein bisschen mögen so. Ich hatte aber gar keinen Kontakt mit ihm. Und bei mir hat sich das immer so ausgewirkt, wenn ich jemand mögen habe, dann wollte ich ihm einfach immer irgendwas von Jesus erzählen. Das habe ich schon in der fünften Klasse oder so gemacht. Der Arme, also ich damals in der fünften Klasse war ganz lustig. Da hat mir halt einer besonders gefallen. Der hat bei uns in der Gegend gewohnt und dem habe ich dann Briefe geschrieben, anonyme Briefe. Der wusste bestimmt nicht, von wem die waren. Und in jedem Brief, wenn was war, gekrickelt und gekrackelt, dann habe ich ihm einfach geschrieben, dass er zu Gott kommen muss, obwohl ich nicht mehr selber errettet war. Aber es war immer mein Anliegen. Genau, und immer, ich habe früh schon einfach immer gemerkt, dass irgendwie Männer was Attraktives haben, so. Und genau, und dann war halt dieser junge Mann auch, der mir gefallen hat. Und dann habe ich eines Tages mitbekommen, dass der sich aufgehängt hat. Und ich habe ihm nichts erzählt gehabt. Und es war für mich einfach ein Schlüsselerlebnis. Ich habe einfach gedacht, wenn man denkt, oh, du willst nicht aufdringlich sein, und weißt du, sei doch aufdringlich. Und denkst, ah, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt. Ah, Mann, hau doch zu, schlag doch zu, Mann. Du weißt nicht, was im Herzen von Menschen ist, wo es nach außen hin eigentlich aussieht, als ob alles okay ist. Ich habe später mitbekommen, der junge Mann war sogar schon verlobt. Der hatte gute Noten. Der war musikalisch. Der hat aus meiner damaligen Perspektive gut ausgesehen. Der war nichts an dem, wo du jetzt gedacht hast, Mensch, der hat in sich was, wo er einfach nicht mehr leben will. Du weißt es nicht. Die Leute, die nach außen hin oft am erfolgreichsten wirken, als ob sie es am meisten beieinander haben, sind oft die Leute, die die krasseste Maske tragen und darunter das krasseste Zeug verbergen. Geh mal auf den Skinhead zu, da brauchst du gar nicht lang fragen, hast du irgendwas. Und du weißt, also irgendwas müssen die hier verarbeiten. Ist einfach, gehst du auf Leute zu, die wie Gruftis rumlaufen und so weiter. Ey, da brauchst du nicht drum rumreden, sagst, hey, ihr liebt es euch zu betrinken, kommt einfach mal zu uns und betrinkt euch am Heiligen Geist. Die finden das gut, sagt ihr, echt, können wir das bei euch machen? Sagen, ja, ist gigantisch und du hast danach kein, wie sagt man auf Deutsch, Hangover? Kater. Woher wisst ihr das? Guck den Leuten mal in die Augen. Guck dir nicht so arg die Hülle an. Ich weiß, mir ging es oft so, wenn Leute reich ausgesehen haben. Wenn sie so besonders reich ausgesehen haben, gut geschminkt, du siehst das teure Schminke, weißt du, nicht die Billigschminke, sondern die teure Schminke, die haben da ein paar Glitzersachen dran, weil du weißt ja gar nicht, ob das alles auf Kredit ist, gell? Ist ja auch, musst du auch mal bedenken. Und dann sieht es aus, oh Mann, weißt, was willst du denn jetzt erzählen von Jesus? Was weißt denn du, was hinter der Hülle ist? Die Leute, die cool daherkommen und so weiter und so fort, was weißt denn du? Wer weiß, wie manche Leben von uns hier geendet hätten, hätten wir Jesus nicht kennengelernt. Wer weiß, wer von uns bis heute ausgehalten hätte. Wir waren auch mal schräg drauf. Wer von euch hatte schon mal Selbstmordgedanken? Guckt euch mal um. Aber hebt doch mal die Hand hoch, wer schon mal Selbstmordgedanken hatte. Und jetzt guckt euch bitte um und zieht euch das rein. Und dann treffen wir die Leute in der Stadt und wir denken, das reicht, danke. Seid alle frei, Halleluja. Also jetzt für die in der Kamera, es waren ungefähr 3/4. Also wir sind eine schräge Gemeinde, okay, irgendwo. Wir sind eine Gemeinde aus ehemals schrägen Leuten. Halleluja. Und dann sehen wir die Leute und denken, ah nee, das kann nicht sein, dass der Probleme hat mit Selbstmordgedanken. Hä? Nach der kurzen Erhebung hier, Kurzumfrage, schon krass, oder? Und wenn Jesus sagt, ich will meinen Geist ausgießen auf alles, weißt du, sagt er, weißt du was, die Jugendlichen in eurer Stadt, die sind fällig. Ich will denen prophetische Träume geben und manche haben sie vielleicht schon. Ich will denen sagen, was meine Pläne sind für die Stadt. Ich will denen sagen, was meine Pläne sind für eine Generation. Ich will denen sagen, was meine Pläne sind für eine Nation. Ich will denen sagen, was meine Pläne sind für die Politik. Ich will denen Erfindungen geben. Ich will meinen Geist ausgießen und was Krasses tun. Ihr müsst sie einfach zu Jüngern machen, damit sie das umsetzen können. Damit sie wissen, wie es geht. Weil ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und ich habe große Pläne und große Hoffnung mit dieser Stadt. Aber könnt ihr bitte rausgehen und die reinholen? Manche von denen weissagen vielleicht schon, ohne dass sie es wissen. Die merken, Mensch, ich weiß immer irgendwie Sachen. Und wir müssen ihnen sagen, hey, zapf den richtigen Geist an, du bist ganz klar ein Receiver. Wie ist denn das mit dem Geist der Prophezeiung? Das sind Leute, die haben wie einen Receiver, die können aus dem Geist Botschaften empfangen, nur manche zapfen den falschen Geist an. Weißt du was, wenn du Leuten sagst, hey, du kannst vom Geist Gottes übernatürlich Infos bekommen, ich kann dir beibringen, wie es geht, die finden das interessant. Geh nicht zu Jugendlichen hin und sag, hey, du bist Sünder. Sag, hey, willst du lernen, Botschaften aus dem Übernatürlichen zu bekommen? Hey, du hast die Aufmerksamkeit. Weißt du, was ich gesagt habe? Hey Leute, ich kann euch beibringen, wie man die Kranken heilt. Die finden das interessant. Sag mal zu manchen Leuten, die ein bisschen entsprechend daherkommen, sag, hey, gell, du weißt, was Dämonen gibt. Soll ich dir beibringen, wie du sie austreiben kannst? Das finden die interessant. Also es sind nicht nur die 4 geistlichen Gesetze. Also weißt du was, du bist Sünder, Jesus ist für dich gestorben, er ist die Brücke, kannst rüberkommen, ist auch okay. Ja, weißt du, was ich meine? Aber in der Bibel steht, es wird geschehen, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern, macht zu Leuten, die in meinem Geist wandeln können. Macht zu Leuten, die Kranke heilen können. Macht zu Leuten, die Dämonen austreiben können. Und die Leute finden es cool. Das macht Spaß. Halleluja. Greise werden Träume haben. Ich fand das Bild interessant, weil der Titel oder der Text zu diesem Bild ist so eine Foto-Community, wo man die Bilder gratis runterladen kann. Halleluja. Und bei dem Bild stand, ich habe Arbeit und ich habe zu essen. Ich sollte zufrieden sein. Und es sind einfach so viele alte Menschen, die eigentlich eine Berufung auf ihrem Leben haben. Wisst ihr, was die Berufung ist von alten Menschen? Außer natürlich andere alte Menschen zu Jesus zu führen und auch junge, aber so. Die Berufung von alten Menschen ist es, zu beten. Lieber Jesus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Vergiss es. Alte Menschen sollen lernen, an himmlische Orte zu gehen und aus diesen himmlischen Orten aus zu regieren, um die Bahn frei zu machen, dass die jungen Leute durchbrechen können, dass die Krieger aufstehen und den Platz einnehmen und vorwärts brechen im Reich Gottes. Wir schaffen es nicht ohne die Alten. Wir wollen die Alten nicht nur erretten, damit sie, ups, das auch noch in den Himmel schaffen. Die Alten gehören zur Armee Gottes. Zu der Armee, die Gott braucht, um was zu verändern. Wir brauchen alle. Wir brauchen den kindlichen Glauben der Kinder. Wir brauchen das Wilde von den Jungen. Dieses, ja, ich traue mich das, egal, Mann. Und die kommen zurück und sagen, haha, ich bin nur aus dem Krankenhaus rausgeworfen worden. Die haben mich nicht erlaubt, für die weiterzubeten, aber für 7 habe ich noch beten können. Wo die Alten sagen, oh, das wäre jetzt vielleicht nicht weise, da reinzugehen, wenn es verboten ist. Und dann brauchen wir die Alten, die beten. Es sind ja keine Alten hier, es sind ja nur Leute hier fortgeschrittenen Alters. Amen. Die beten, die den Heiligen Geist kennen, die in den Riss stehen und beten, dass die Armee Gottes aufsteht und dass der Weg geebnet wird und dass sie reingehen und das Land einnehmen. Und wie viel Spaß ist es, wenn du jemanden zu Jesus geführt hast und er sitzt dann hier und er sagt, ah, ich habe noch 5 Freunde mitgebracht, war das eigentlich in Ordnung? Ja, also einfach, es ist in Ordnung, in den Gottesdienst zu kommen. Und übrigens haben wir Mittwochabends Gebet, da ist es auch in Ordnung zu kommen. Es ist sogar gut. Halleluja. Weil du Sachen lernen kannst, die sind gigantisch. Für alle, die Gebet langweilig finden, du hast nur noch nicht gelernt, wie es geht. Gebet ist so cool. Es macht so Spaß zu beten und Veränderung zu sehen. Und die Alten da draußen, die haben eine Bestimmung im Reich Gottes. Halleluja. Kreise werden Träume haben. Und sogar über die Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ich habe, manche von euch kennen Vesco, er ist Pastor in Bulgarien. Und jetzt, wo Bulgarien Teil wurde von der EU, in Bulgarien ist ja starke Armut, sehr stark. Wir haben einfach viele Jahre den Kontakt verloren, ungefähr 10 Jahre oder so. Und ich hatte schon längere Zeit immer mal wieder, Mensch, nimm mal wieder einen Kontakt mit ihm auf und so weiter. Das Problem ist, er spricht kein Englisch und ich kein Bulgarisch, außer Feuer komm und komm, Heiliger Geist, kann ich nicht viel auf Bulgarisch. Und dann habe ich ihn jetzt kontaktiert vor ein paar Wochen, ihr wisst es auch. Und dann hat er mir gesagt, ja, dass 100 oder 150 Leute von seiner Gemeinde nach Deutschland gegangen sind, um in Deutschland zu arbeiten, weil sie sonst in Bulgarien verhungert wären. Und die sind in Duisburg und die treffen sich dort. Und er hat jetzt eine Gemeinde in Duisburg und eine in Bulgarien und er geht regelmäßig nach Duisburg. Das finde ich total interessant. Und dann frage ich mich, weil viele von denen sind auch Straßenmusiker, wie viel von den Esslinger Straßenmusikern und Bettlern sind vielleicht Christen, sind vielleicht Geschwister, die hier auf der Straße sitzen und wir wissen es nicht. Und wir kommen auch gar nicht auf die Idee, die mal zu fragen. Und da sitzen Musiker, die zum Teil einfach Bombe spielen können. Könnten wir irgendwie auch brauchen. Neulich saß eine da mit einer Harfe. Akkordeon wäre auch witzig. So. Und wer weiß, wisst ihr, unsere Geschwister aus Bulgarien, bestimmt spielen manche von denen auf der Straße. Und manche von denen womöglich sogar christliche Lieder. Und erfüllen unsere Straßen mit der Gegenwart Gottes und wir checken es gar nicht. Wir dürfen einfach anfangen, Brücken zu schlagen und tolle Überraschungen zu machen. Und wenn es jemanden nicht interessiert, was du zu sagen sagst, hey, schönen Tag noch. Vielleicht treffen wir uns mal in der Eisdiele. Nimm immer so einen Gutschein mit, 3 für 2, dann hast du wenigstens. Kriegst du. Wie viele von den Leuten, die auf der Straße sitzen, sind vielleicht Geschwister? Und wie viele von den Leuten haben vielleicht gebetet, Gott, wenn es dich gibt, schick mir jemand. Wenn es dich gibt. Ich dachte, Deutschland ist christlich. Jesus hat gesagt, macht Nationen zu Jüngern. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hat, und das ist Matthäus 10, das ist nicht Matthäus 28, das ist nachdem er die Jünger berufen hat, Jünger zu sein, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister. Denkt bitte nicht, dass die Jugendlichen erst einen 10-stündigen Kurs durchmachen müssen, wie man Dämonen austreibt, bevor die loslegen können. Wenn die loslegen und Fehler machen, die kommen automatisch zu dir und stellen Fragen. Er hat den Jüngern als allererstes nach ihrer Berufung Vollmacht gegeben. Wie krass! Unreine Geister auszutreiben, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wenn das für die Jünger galt, kurz nachdem sie berufen worden waren, wie viel mehr für euch, die gereinigt, geheiligt, durchgebetet, befreit, nochmal befreit, geheilt, wiederhergestellt, nochmal wiederhergestellt. Offenbarung, Prophezeiung, Weissagung. Nochmal eine Prophezeiung, Hammerberufung. Ich frage mich, wann Gott sagt, dass es losgeht. Es ist schon losgegangen, du hast den Startschuss verpasst. Halleluja. Es ging mit deiner Errettung los. Weil Gott interessiert sich, uns Vollmacht zu geben. Und wenn wir sie haben, nützen wir sie. Es gibt 2 Möglichkeiten, was du machen kannst, wenn du einen Schlüssel kriegst. Du kannst ihn verlieren, kannst ihn in deiner Hosentasche aufbewahren oder du kannst ihn benutzen. Zurzeit haben wir brutalst viele Schlüssel in unserer Hosentasche. Und Gott sagt, hey, kram sie mal raus. Benütz sie. Wer von euch hat schon mal prophezeit? Hände hoch. Oder ich schieße nächste. Okay. Wer hat schon mal prophezeit? Komm her, schön hoch die Hände, schön hoch die Hände. Schön hoch. Wer glaubt, dass er nochmal prophezeien könnte? So. Das ist ein Schlüssel. Wer von euch hat schon mal für jemanden gebetet, der krank war? Wer von euch glaubt, er würde das nochmal schaffen, jemand die Hand aufzulegen, der krank ist? Ganz vorsichtig gehen die Hände hoch. So, du spürst schon ganz verhängnisvoll, es könnte was bedeuten. Du hast recht. Das könnte bedeuten, dass du auf einem Sprungbrett stehst und reinspringen musst und feststellen wirst, schwimmen macht Spaß. Springen macht Spaß. Hände auflegen macht Spaß. Prophezeien macht Spaß. Prophetische Gabe ist nicht nur, dass wir sonntags in der Gemeinde was Tolles sehen können, dass wir sehen können, wie sich die Engel bewegen, dass wir sehen können, wenn die Blumen aufgehen, dass wir sehen können, wenn ein Strom in die Wüste kommt und so weiter und so fort. Die Gabe der Prophezeiung ist dafür, dass wenn Ungläubige kommen, wir in ihr Leben reinsprechen können auf eine Art und Weise, dass die sagen, Gott ist in eurer Mitte. Ui. Neulich habe ich mit jemand gesprochen. Er hat gesagt, ja, also genau, ich mache eine Schulung, um Kranke zu heilen. Und gesagt, und denk bitte nicht, dass du das hier in der Gemeinde machen wirst. Und ganz lieb gesagt. Doch, ich wollte in der Gemeinde einfach gesagt, raus mit hier, raus. Du sollst draußen die Leute heilen. Wir brauchen nicht nochmal jemanden, der hier die Hände auflegen will. Wir brauchen Leute, die rausgehen und draußen die Hände auflegen. Du sagst, ja, wie geht es? Das geht so. Nimmst die Hand, legst sie drauf. Wir üben jetzt einfach mal, weil ich weiß, es ist eine komplexe Angelegenheit. Du nimmst deine Hand und du legst sie bei deinem Nachbar drauf und du sagst, sei geheilt in Jesu Namen. Wer hat's geschafft? Ihr seid die Durchbrecher des Jahrhunderts. Eine total witzige Geschichte. Eine Bekannte von mir, die ist Masseurin und die hat eine eingeladen und dann, was heißt eingeladen? Die hat eine Frau massiert und gesagt, hey, vielleicht könnte ich auch einfach mal beten. Ich habe da so eine Verspannung und die geht nicht weg und so. Und dann hat sie im Spaß ihren Klaps auf den Hintern gegeben und gesagt, haha, sei geheilt in Jesu Namen. Und dann haben sie beide gelacht und so. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, jetzt im Ernst. Und dann sagt sie, nö, ich bin geheilt. Weißt du, wir denken manchmal, das ist so komplex. Oh, Schrott, ich spüre nichts. Wer kennt es? Ich auch! Daher weiß ich's. Du denkst, oh Mann, ich spüre nichts, das müsst ihr jetzt doch einfach nicht was tun. Und Gott sagt, hey, leg die Hände auf und bete, dass es dein Auftrag ist, Hände auflegen und sagen und sprechen und überraschen lassen. Anderes cooles Zeugnis, das ich echt lustig fand von der Frances Hunter. Ich schätze mal, das war noch am Anfang von ihrem Dienst. Sie war in der Damentoilette und dann kam eine Frau im Rollstuhl dahergerollt und sie kriegt den Eindruck vom Heiligen Geist, ihr die Hände aufzulegen und Heilung in sie rein zu befehlen. Und sie war kühn und hat es gemacht, hat Heilung befohlen und gesagt, in Jesu Namen, steh auf und geh, und ist rausgerannt aus der Toilette, weil sie Angst hatte, es passiert nicht. Und war weg. Ich glaube, es war 10 oder 12 Jahre später, kommt eine Frau auf sie zu und sagt, hey, ich kenne dich, kennst du mich noch? Und sie so, nee, 10, 12 Jahre später, weißt du, hast damals auf der Frauentoilette für mich gebetet und ich bin aus dem Rollstuhl aufgestanden. Und ich habe seit Jahren nach dir gesucht. Ich bin geheilt worden. Weißt du, selbst wenn du so kühn bist, jemand die Hand auflegst und wegrennst, mach's einfach erstmal, okay? Mach's einfach. Wir denken, ja, was ist, wenn es nicht passiert? Ja, aber was ist, wenn es passiert? Charles und Frances Hunter, ich glaube, sie haben gesagt, die ersten 10 Leute, für die sie gebetet haben um Heilung, sind gestorben. Ich könnte sagen, oh, ich glaube, ich lasse es. Meine Salbung wirkt irgendwie komisch. Ich würde es total cool finden, wenn der Franco nächste Woche kommt und sagt, ja, also ich habe jetzt für 10 Leute gebetet, ja, das und das und das kapiert, passiert, was bei euch passiert. Und wir so, Nee, weil die Leute, die werden hier reinkommen und die werden euch abziehen, wenn ihr nicht loslegt. Ganz im Ernst. Halleluja. Weil die finden das cool, die denken, alle machen das, dann mache ich das einfach auch. So ist es. Halleluja. Ihr habt die Vollmacht schon. Was ist das Coole dran, jünger zu werden? Wisst ihr, wenn wir die Leute ins Reich Gottes reinbringen, ist eine coole Sache, wenn sie zur Errettung kommen. Aber was bedeutet es, jünger zu werden? Jünger erleben mehr. Die erleben Totenauferweckungen, die erleben, dass Blinde geheilt werden, die erleben, dass Dämonen ausgetrieben werden, sogar Legionen ausgetrieben werden, dass Lahme gehen, dass Stumme reden, dass Brot vermehrt wird, dass Gold im Fischmaul erscheint und so weiter. Jünger ist cooler als einfach nur errettet. Jünger ist, du bist voll dran. Guck mal, die anderen Leute, die haben, der eine hat mitgekriegt, wie das Brot vermehrt wurde. Der andere hat vielleicht gesehen, wie ein Blinder geheilt wurde. Der andere war vielleicht echt gerade dabei, als Jesus einen Toten auferweckt hat. Aber die Jünger haben alles mitgekriegt. Das ist gigantisch. Jünger ist cool. Jünger ist spannend. Jünger ist interessant. Da geht was. Die Jünger lernen mehr. Dann entließ er die Volksmengen, kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sagten, das kapieren wir nicht. Die Volksmenge ist heimgegangen, haben drüber geredet und gesagt, oh, das war besonders, gell, der hat so eine Vollmacht und so. Keiner hat gesagt, ey, ich kapier's nicht, sondern er hat gesagt, oh, hast du das gespürt? Die Jünger, die waren ehrlich und gesagt, also Jesus, was du heute erklärt hast, wir kapieren das nicht, kannst du uns erklären? Und er hat es ihnen erklärt. Wenn du Jünger bist, erklärt dir Gott Sachen, die andere nicht checken. Vielleicht nur spüren und vielleicht nicht mehr spüren. Halleluja. Und dann steht, immer wieder in der Bibel steht, und dann lehrte er seine Jünger. Weil Jesus hat den Plan gehabt, in die Jünger will ich investieren. Die anderen kriegen was ab, aber in die Jünger will ich investieren, weil die werde ich nachher aussenden. Gott investiert in dich, wenn du Jünger bist. Gott wird dir Sachen zeigen und dich Dinge lehren, die andere Leute nicht mal checken, nicht mal wissen, dass es das gibt. Wenn ihr mal so abcheckt, was für Lehre ihr habt und was für Sachen ihr wisst, die andere nicht wissen. Leute, Bombe! Es ist krass, was wir wissen. Wir sind ja jetzt gerade so mit Rumänien stark im Kontakt und ich hatte, als ich von Freitag auf Samstagnacht oder von Donnerstag auf Freitagnacht, konnte ich nicht so schlafen. Der Hirvoje hat seinen Gebetsmarsch in Esslingen gemacht und ich war dann wach. Da habe ich gedacht, ach, mache ich es nicht, dann kann ich sowieso nicht schlafen. Und dann hatte ich den Eindruck, ich soll auf Facebook posten, dass Leute das Abendmahl nehmen sollen, einfach wegen der satanischen Aktivität in der Zeit jetzt gerade. Und Ich habe einfach den Eindruck, poste, dass die meisten Leute Happy Easter, Jesus is the reason for the season, fröhliche Ostern und Jesus ist der Grund für diese Zeit und bla 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 und Osterbildchen und keine Ahnung was, aber auch von Christen. Die wissen es halt nicht. Das ist halt das Krasse. Die wissen es halt nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss das jetzt einfach posten. Vielleicht ist noch irgendjemand da draußen, der das liest und merkt, Mensch, bei mir ist einfach so eine Bedrückung und so eine, einfach irgendwas ist so komisch in der Atmosphäre und alle freuen sich über Ostern und bei mir ist irgendwie so Dann habe ich halt geschrieben auf meine Facebook-Seite, nimm Abendmahl und schütz dich, weil jetzt gerade sind die Satanisten aktiv. Gibt es überhaupt Satanisten? Sowas gibt es doch gar nicht. Klar gibt es das. Genau. Und dann habe ich eine Rückmeldung bekommen aus Rumänien. Hey, das hat mich total angesprochen. Und wir beten heute Abend mit einer prophetischen Gebetsgruppe. Und kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen? Dann habe ich so kurz angerissen, ja, also Ostern, Hintergrund, Okkult, Weihnachten, Hintergrund, Okkult. Und dann habe ich gesagt, und dann kann ich noch hier ein bisschen gucken, was die katholische Kirche über Ostern macht, wie die Leute in Spanien sich da selber schlagen und kreuzigen und blabliblub. Das ist alles eine okkulte Sache. Und ich sage, und wenn du das einigermaßen verdaut hast, kannst du dich wieder melden, dann kann ich ja noch mehr sagen. Man ist krass, wenn du das, also, oh, das wusste ich alles nicht. Und es stimmt, weißt du was, die kommen aus dem Kommunismus, die Rumänen. Woher sollen sie es wissen? Viele Leute haben einfach keine Ahnung. Jünger wissen mehr. Das ist cool. Jünger gehorchen, selbstverständlich, automatisch. Oder lernen es. Sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen. Das heißt, die haben gesagt, oh Jesus, ich will nicht ins Boot steigen. Ach komm, Jesus, mach mal Pause. Oder bleib mal hier. Komm, wir suchen einen Hilton. Gehen wir morgen aufs Wasser. So beim Dunkeln aus, das Wasser ist irgendwie nicht cool. Ach komm, Jesus. Guck mal, der Petrus hat was abgecheckt, da ist eine Herberge. Die haben voll gut gekocht, wir haben es gerochen. Die sagt, Jungs, ins Boot. Er nötigte sie. Nötigen ist ein bisschen aggressiver noch, als zu sagen, hey, auf geht's ins Boot. Nötigen ist ins Boot. Fast schon schieben. Ja, nötigen ist eigentlich nervig, aufdringlich. Drängen. Anzeigen. Das kannst du anzeigen. Nötigung kannst du als Straftat anzeigen in Deutschland. Oh, Jesus, der Krasse. Wer will immer noch jünger sein? Die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Der hat gesagt, wer von euch spürt gerade, dass er nach Jerusalem gehen sollte und nach einem Eselsfohlen gucken? Er hat gesagt, so, und ihr macht jetzt das und das. Und sie so, yes, sir. Die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und Jesus hat ihnen auch gesagt, einfach nur, dass ihr wisst, wo er steht. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Das ist Hierarchie. Das ist verwerflich. Ich spüre da eine Führerposition. Ja, Jesus war schon der Herr. Wir sagen, Jesus, Herr, Jesus ist Herr. So, und dann tritt er als Herr auf. So, ich will aber nicht. Sollen wir da wirklich dran weitermachen? Die Jünger werden ermahnt. Warum werden Jünger ermahnt, damit sie mehr Frucht bringen? Jesus hat in den 12 Jüngern das Potenzial gesehen, die Welt zu verändern. Jesus hat in die 12 Jünger investiert, weil er gesagt, diese 12 sind die Wahl Gottes. Er hat sie nach Gebet ausgesucht, nicht nach dem, wer ihm sympathisch war. Diese 12 waren die Wahl Gottes, um die Welt zu verändern. Nur der Judas, der hat's verrappelt und dafür hat Gott dann gleich jemand anders eingesetzt. Und Jesus hat gesagt, in euch investiere ich. Aber Jüngerschaft ist freiwillig. Ihr habt am Freitag die Message gehört, als das Brot vermehrt wurde und dann Jesus nach der nächsten Versammlung, sie wollten ihn zum Brotkönig machen und dann hat er was gesagt, was denen nicht gepasst hat, sind sie alle wieder gegangen. Und dann hat Jesus zu den Jüngern gesagt, und wie sieht's mit euch aus? Wollt ihr bleiben oder gehen? Jüngerschaft ist freiwillig. Aber wenn du drin bist, ist vielleicht auch nicht immer so, wie du das kuschelig vorstellst. Er wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus vor den anderen. Oh, er hat gesagt, Petrus, da drüben in der Herberge, da gibt's so einen Nebenraum, da treffen wir uns nachher, damit die anderen nicht mitkriegen, aber ich muss dir mal was sagen. Ich habe da so einen Eindruck, dass da was nicht ganz passt. Der hat vor den anderen Jüngern zu ihm gesagt, geh hinter mich, Satan. Schon krass. Ob das liebevoll ist, frage ich mich. Also Jesus ist schon, ja, wenn du dir das Leben von Jesus anguckst, ist schon boah, das Lämmchen, gell, das Osterlämmchen, das Süße. Das können wir schon feiern. Oh, unser süßes Osterlamm, Halleluja. Unser krasser Herr. Ich kann mir vorstellen, wenn Jesus nicht so krass gegen diese Stimme von Petrus angegangen wäre, dass es für ihn eine Verführung gewesen wäre, dem nachzugehen, weil er hatte ja keine Lust, ans Kreuz zu gehen. Und der Petrus hat zu ihm gesagt, das sollte nicht passieren, mach das nicht, Jesus. Sollte ans Kreuz, war gut gemeint, aber voll daneben. Aber ich hab's gut gemeint, dann bin ich ermahnt worden. Das finde ich so krass. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Ist das süß, als er auferstanden ist, also was er macht, ist eine Abmahnung. Dann hat er gesagt, hey Jungs, guck mal, ich hab's geschafft. Yeah, yeah. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht geglaubt haben, ich bin echt auferstanden. Er sagt, Mann, die anderen haben es euch doch gesagt. Haben wir das nicht geglaubt? Also jetzt noch ein Wort an euch. Geht in die ganze Welt und macht die Nation zu Jüngern. Und sie so, okay. Jesus ist nicht so süß, wie wir denken. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr der Herren und König der Könige. Und das Coolste, was es gibt unter der Sonne, ist Jünger Jesu zu sein. Weil du mehr mitkriegst, weil du mehr lernst, weil du mehr Wunder erlebst. Und weil er dich ermahnt, wenn die anderen gar nicht checken, dass er überhaupt was sagen will. Lieber kriege ich mal eine Ermahnung in der Plan Gottes geht weiter, als dass ich mit meinen Gefühlen so beschäftigt bin, dass das Reich Gottes aufgehalten wird. Es geht um einen größeren Plan. Es geht nicht um uns, dass wir es alle süß in den Himmel schaffen. Es geht darum, dass diese Stadt umgewälzt wird für das Reich Gottes, dass die Menschen hier reingezogen werden. Vielleicht müssen wir es mal so machen, dass ihr sonntags nur kommen dürft und jemand mitbringt. Eine Heide. Wäre doch mal cool, ne? Ich habe mal einen Kurs gemacht über Heilung und derjenige, der den Kurs veranstaltet hat, gesagt, so, wenn ihr bis nächste Woche niemand heilt, brechen wir den Kurs ab. Fand ich irgendwie herausfordernd. Und wisst ihr was? Wir sind alle gegangen und haben geheilt. Und es ging. Coole Sache, gell? Also bin mal gespannt, wen die Ivana nächstes Mal mitbringt. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Haben sie mal richtig hier, jetzt haben sie mal ihre Energien eingesetzt, um Jesus zu schützen. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht. Oh, schon wieder falsches Rot. Aber wisst ihr was, sie sind nicht gegangen. Hey, die Jünger, die haben es einfach immer wieder verbockt, aber sie sind dran geblieben. Ist cool, oder? Jünger können Fehler machen, aber Jünger bleiben dran. Gott sucht Menschen, denen er die Schlüssel anvertrauen kann. Und Gott hat uns schon Schlüssel anvertraut. Aber was ich sagen will, ist, da draußen sucht Gott Menschen, denen er Schlüssel anvertrauen will. Da draußen hat Gott seine Augen schon auf Menschen, denen er Schlüssel für Heilung, für Krebs, für Leukämie, für krumme Knochen, für Rückenschmerzen. Ich habe mal einen Aufruf gemacht, wer alles Rückenschmerzen hat. Ich hatte mal einen Eindruck in der Gemeinde, ich soll für Leute beten, die Rückenschmerzen haben. Und dann habe ich das dem Pastor dort gesagt und der war so schlau, der hat gesagt, ja, mach's. Ich habe gedacht, ich gebe den Eindruck weiter und er betet dann für die Leute. Er sagt, er macht den Aufruf und lass die Leute nach vorne kommen und bete du für die Leute. Okay. Und sind geheilt worden, Halleluja. Aber war trotzdem mal, die war da noch ein bisschen jünger und so. Da draußen sind Menschen, die berufen sind, Söhne Gottes zu sein. Sind Menschen, die berufen sind, in Autorität Gottes zu wandeln. Die berufen sind, zu Jüngern zugerüstet zu werden. Und ratet mal, wer sie reinholen darf. Das sind ein paar mehr Sachen. Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die Mormonen evangelisieren, die Zeugen Jehovas evangelisieren, die Schriftenmission oder irgendjemand steht draußen, die Moslems evangelisieren oder muslimisieren. Und wir überlegen, soll ich mich wirklich wagen, den anzusprechen? Ich glaube, dass wir alle sagen können, ich habe immer wieder versagt, immer wieder einen Impuls gehabt und immer wieder versagt. Aber ich glaube einfach, dass wir dranbleiben und wir jetzt weiter predigen. Wie machen wir Menschen zu Jüngern? Und wenn wir nicht schaffen, Menschen zu Jüngern zu machen, wie wollen wir Völker zu Jüngern machen? dass wir Menschen zu Jüngern machen, dass wir sie nicht nur zur Errettung führen, sondern dass wir sagen, hey Hammer, du bist jetzt mein Bruder, meine Schwester. Hey, ich kann dir zeigen, wie es weitergeht. Das Leben mit Jesus ist das coolste Leben, was es gibt. Ich bring dir bei, wie man die Kranken heilt. Ich bring dir bei, wie man Dämonen austreibt. Ich bring dir bei, wie man die Stimme Gottes hört. Ich bring dir bei, wie man die Bibel liest, sodass es zu einem spricht. Ich bring dir bei, Gottes Stimme zu hören. Ich bring dir bei, deine Berufung rauszufinden. Hammer, das coolste im Leben, was es gibt, ist Jünger Jesus zu sein. Alle Rassen, alle Nationen, alle Altersgruppen. Wir wollen einladen zum Festmahl des Lammes. Esslingen ist eingeladen. Amen. Amen. Oh ja, wie schön. Esslingen ist eingeladen. Deutschland, du bist eingeladen. Europa, du bist eingeladen. Als prophetisches Wort aus diesem Haus sagen wir, Esslingen, du bist eingeladen. Deutschland, du bist eingeladen. Europa, du bist eingeladen. Und wir werden rausgehen und Esslingen und Deutschland und Europa zu Jüngern machen, weil das Herz Gottes brennt für die Menschen. Halleluja, komm, steh auf.